SWR 2 Cluster. Musikszene SWR.
Christian Beseidenhaut, das Konzert mit dem Freiburger Barockorchester, über das wir sprechen und das Sie von den Tasten eines Hammerflügels ausleiten, es trägt den Titel Sturm und Drang. Genauso hieß ja auch Ihre erste CD, nämlich Sturm und Drang mit einem blutroten Cover und Mozart-Fantasien und Sonaten, aber alle in Moll. Damals erschienen nur in Amerika, aufgenommen, ich glaube, an einem einzigen Nachmittag, erschienen in einem kleinen Leben. Kann man sagen, das war so eine Art Jugendsünde eines zornigen jungen Mannes?
Total, kann man so sagen. Ich wollte absolut zeigen, also diese Stücke als Sammlung, diese extreme, groteske, absolut wilde, dynamisch, sehr extreme Seite von Mozart, das für mich sehr wichtig war in dieser Zeit. Absolut, das können Sie so sagen.
Und was fasziniert Sie denn jetzt bis heute an dieser Zeit des Sturm und Drang? Die Musikwissenschaft, die hat ja immer so ein bisschen ein Problem damit, sich da genau festzulegen, so eine Epochenschwelle zu fixieren, zu sagen, so, ab hier geht's los, ab hier gibt's jetzt Sturm und Drang. Also wir reden von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Ja, was absolut deutlich ist und klar für mich ist, dass irgendwann, vielleicht nach Karl Philipp, also nach den 40er, 50er Jahren, kann man sehen, dass eine sehr extreme Tendenz sich äußert, wo man versucht, sich so weit von den Welt von Händel und Johann Sebastian zu trennen oder verfremden irgendwie. Und das heißt alles in Moll. Nicht alles, aber Mollstücke insgesamt, extreme Tempi, unglaublich wilde Kontrasten, eine Art groteske, skurrile, abgefahrene Musiksprache, das irgendwie von nirgendwo kommt. Das kommt von einer anderen Welt irgendwie. Ob das jetzt wirklich mit Sturm und Drang irgendwas zu tun hat, das weiß ich nicht ganz genau. Aber irgendwas ist da im Wasser und das spürt man natürlich in Haydn, in diese Symphonien aus der Esterházy-Zeit, die wir jetzt Sturm und Drang nennen, oder auch in gewisse Stücke von Mozart und Karl Philipp und auch in dieses Programm in Johann Christian Bach, diese Symphonie in G-Moll.
Wenn wir da ein paar Eckdaten nehmen, zum Beispiel Bachs berühmter Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen, das war ja ein Buch, was eine unglaubliche Pianoforte-Begeisterung und vor allem eben auch eine Klavichord-Begeisterung ausgelöst hat, damals in Deutschland. Das war 1753, erster Band, 1762, der zweite Band, Goethes Werther erschien 1774. Man kann ja sagen, dass Karl Philipp Emanuel Bach im Prinzip den Soundtrack für den Werther geschrieben hat.
Sehr gut.
Und dann gibt es ja auch noch die junge deutsche Musikwissenschaft mit eines Johann Nikolaus Forkel, der dann 1779 in Göttingen erster Universitätsmusikdirektor wird. Mithin so eine Art Gründervater der modernen Musikwissenschaft. Mhm. Und von dem stammt ja der wunderbare Satz, Musik sei begriffslose, aber unmittelbar Sprache der Empfindungen.
Genau. Und das ist irgendwie alles kombiniert. Auch diese Kult von Improvisation ist auch sehr wichtig. Man weiß, dass Karl Philipp ein unglaublich begabter Freiimprovisateur war. Und das ist sehr wichtig. Diese Kultus von spät nachts ganz für sich selbst etwas ganz Intimes, aber sehr extrem. Und diese Musik, also diese Fantasien von Karl Philipp Emanuel Bach, diese Symphonien von Haydn, dieses Extreme, unglaublich empfindsam, wild, vollblutig, sehr leidenschaftlich, das muss man wahrnehmen. Das ist keine Epoche natürlich, aber das ist auch für Mozart wahnsinnig wichtig zu sehen, wie sehr dieses Stil in seinen Werken dann eine Rolle spielt.
Sie haben das vorhin bereits angedeutet, das ist eigentlich eine Zeit, in der sich die Musik definitiv und ganz hart abgrenzt gegen die barocke Rhetorik der Affekte und gegen diese affektierte Cembalo-Etikette setzt sie dann das eigene Gefühl und grenzt sich dann als bürgerliche Kunstform ab gegen die aristokratische Etikette des Cembalos. Was ist denn für Sie das Besondere an diesem frühen Klavierkonzert von Karl Philipp Emanuel Bach? Das hat er noch in Preußen geschrieben,
ja, genau, am Hof. Für mich ist es sehr interessant natürlich zu verstehen, dass Karl Philipp wirklich der berühmteste Bach in der Zeit war. Also es ist absolut klar. Aber nicht nur das, seine Musik spricht für eine neue Zeit und bedeutet sehr viel für die nächste Generation, für Beethoven, für Haydn und auch für Mozart. Was ich so unglaublich merkwürdig finde bei Karl Philipp, ist, dass er irgendwie ohne Grenzen schreibt. Also alles ist möglich und man stellt sich vor, also er schreibt solche Klavierkonzerte für Friedrich der Große und man muss sich fragen, also was für eine Reaktion da war nach so einem Klavierkonzert. Die sind klingen sehr virtuos, sind aber unglaublich gut geschrieben. Aber diese Orchestersprache, auch diese Einsätze vom Orchester, die so wild und so unkompromissvoll kommen, das ist eine Musik, die grenzlos wirkt. Und ich glaube, dass das für Mozart sehr wichtig war. Und zum Beispiel, wenn ich Carl Philipp und Mozart in einem Programm spiele, merke ich, dass Mozart sehr viel wilder und extremer vorkommt und Carl Philipp sehr viel lyrischer und gesangvoller. Und ich finde, diese Art von Fantasie, diese Art von in jedem Moment zu glauben, was man macht, ist absolut die Wahrheit, was Carl Philipp in seinem Versuch sagt, ist wirklich Hauptsache. Und bleibt für Mozart eine absolut wichtige Priorität, würde ich sagen.
Interessant in diesem Zusammenhang ist ja auch die Praxis der Orchesterleitung, die ja in diesem Zeitraum sich ganz stark verändert. Mhm. Das ist ja paradigmatisch abzulesen an der Figur Mozarts auch, der in Salzburg seinen Kapellmeisterjob an den Nagel hängt, mhm, und gleichzeitig seinen Vater wissen lässt, ab jetzt, wie gesagt, spiele ich keine Geige mehr. Mhm. Und er leitet die Orchester dann in Wien ja auch vom Klavier aus. Ja. Wie empfinden Sie jetzt diese Praxis, vom Hammerflügel aus das Orchester zu leiten?
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich weiß nicht ganz genau, was da passiert. Zum Beispiel, wenn Mozart ein öffentliches Konzert in Wien veranstaltet, zum Beispiel im Burgtheater, wo er ein Klavierkonzert spielt, Konzertarien, eine Symphonie, Variationen oder eine Fantasie. Man weiß nicht ganz genau, was er da gemacht hat. Es gibt verschiedene Theorien. Zum Beispiel, Mozart sitzt dann im Publikum und die Symphonie wird dann gespielt als so ein Ehrestück. Das glaube ich auf gar keinen Fall. Ich finde Mozarts Brief an seinen Vater, wo er sagt, naja, Entführung läuft jetzt und ist alles sehr gut, aber ich habe gemerkt, dass die Tempi jetzt nicht perfekt sind. Dann muss ich dann wieder am Klavier sitzen und das wieder alles leiten, sozusagen. Das heißt, Mozart ist nicht der Dirigent, der ist der musikalische Teamleader. Der zeigt, was er haben will mit seinen Gesten, mit seinen Figuren am Klavier. Vielleicht einen Lauf oder sowas, einen Einsatz mit seinem Kopf, ich weiß nicht ganz genau. Aber irgendwas ist da für ihn wichtig, dass er am Klavier sitzen muss. Weil das bedeutet, dass er ein Kammermusikpartner ist und nicht der Dirigent. Und ich finde, wenn man so ein Programm von Klavier aus leitet, entsteht eine ganz andere Form von Dialog zwischen Orchester und Musiker. Man hat natürlich das Klavierkonzert, wo man Solo spielt, aber in der Sinfonie merkt man, dass man hat so eine Maxi-Kammermusik. Und das ist etwas ganz anders. Und wir haben jetzt die unglaubliche Freude, dass ich jetzt mit Ann-Kathrin Schreiber das zusammen mache, als Konzertmeisterin und Klavierleiter. Und ich glaube, genauso eine Kombination war für Mozart das normale Fassung sozusagen, egal in Klavierkonzerte oder in Sinfonien oder auch in einer Oper.